Unsere heutige Begebenheit steht im scharfen Kontrast zu den vorhergehenden Versen. Wir haben gesehen, wie Jesus mit Petrus und Jakobus und Johannes auf den Berg hochgestiegen ist, auf den Berg Hermon. Und Jesus ist verwandelt worden vor den Augen dieser drei Jünger und er hat gestrahlt in seiner Herrlichkeit. Diese ganze Herrlichkeit, seine Majestät, seine Göttlichkeit hat durch seine Menschlichkeit hindurch geschienen. Und sie konnten all seine Reinheit sehen und seine Heiligkeit ist offenbar geworden. Jesus ist verwandelt worden, verherrlicht worden. Und ich glaube, Jesus hätte direkt in den Himmel gehen können. Da war nichts mehr, was ihm getrennt hat. Er war verherrlicht, er hätte direkt gehen können. Aber wir wissen, Jesus hat es nicht getan, weil er uns so sehr liebt. Und weil er diesen Zustand der Welt, diesen Zustand der Menschen, die so weit entfernt sind von dieser Herrlichkeit, nicht ertragen konnte. Und er ist hinabgestiegen von diesem Berg der Verklärung in dieses Tal, um dort Sünde und das Böse dieser Welt zu konfrontieren. Und letztendlich, um auf einen anderen Hügel hinaufzusteigen. Und er hat natürlich sein Kreuz getragen, als er da hinaufgegangen ist, um uns zu erlösen, um uns zu befreien von unserer Schuld. So wie Jesus auch schon einmal seine Herrlichkeit verlassen hatte, die er beim Vater hatte und Mensch geworden ist, um uns zu dienen. Und er stieg hinab von diesem Berg, hat all diese Herrlichkeit, all diese Ehre zurückgelassen, wo der Vater gesagt hat, dies ist mein Sohn, hört ihn. Und er ist hinabgestiegen und er ist sogleich mit all dem Bösen, all dem Unglauben, all der Bosheit, dieser Perversion, der Sünde dieser Welt konfrontiert worden. Und mit allen finsteren Mächten. Im Vers 14 lesen wir, und als sie zu der Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mundsüchtig und leidet arg. Denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern, doch sie konnten ihn nicht heilen. Jesus aber antwortete und sprach, O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Jesus war betrübt über den Zustand dieser Menschen. Sie sind hinabgekommen von dieser Herrlichkeit, von diesem Berg der Verklärung und sind auf diesen Volksauflauf getroffen. Und es war eine sehr gemischte Menge, die ihnen dort begegnet ist. Da war einmal der Vater eines einzigen Sohnes, wie das Lukas-Evangelium im Kapitel 9 uns sagt. Dieser Vater war verzweifelt, er war enttäuscht, er war am Ende, wegen dem hoffnungslosen Zustand, in dem sein Sohn sich befunden hat. Das heißt hier, der Sohn, der hat arg gelitten, der hatte so eine Art von epileptischen Anfällen. Markus 9 sagt uns, dass er zu Boden fällt, dass er Schaum vor den Mund hat, dass er knirscht mit den Zähnen und dann ist er plötzlich wieder ganz starr, wie gelähmt. Vater beschreibt ihn hier als mundsüchtig. Es war der Aberglaube damals, dass wenn der Vollmond auf dein Gesicht geschienen hat, dass das Geisteskrankheit auslösen kann. Aber wir wissen aus den Parallelstellen, dass das Problem viel, viel größer war, viel, viel tiefer war als das. Diese Anfälle hatten nicht eine natürliche Ursache. Hatte auch nichts mit dem Mond zu tun. Sondern wir wissen, dass dieser Junge von einem Dämonen besessen war. Das heißt, dass er unter der Kontrolle war eines Dämonen. Einer personellen, persönlichen, bösen, geistlichen Macht. Und diese Dinge sind Realität. Und wir müssen vorsichtig sein. Ich möchte es gerade den jungen Leuten sagen, vorsichtig sein, nicht mit diesen Dingen zu spielen oder sich zu öffnen dafür. Durch okkulte Sitzungen oder Hypnose, Wahrsagerei oder Meditationen, wo das Bewusstseinszustand verändert wird oder auch Drogen, esoterische Praktiken. Satan und seine Engel tarnen sich oft als Engel des Lichts, als harmlos, als gut. Aber sie sind aus zu zerstören und zu versklaven und zu töten. Und in diesem Jungen sehen wir das wahre Gesicht dieser Mächte. Dieser Junge war gefoltert. diese Anfälle, diesen Schaum vor dem Mund, diese Gelähmtheit. Markus sagt uns in seinem Evangelium, dass er einen stummen Geist hatte. Wahrscheinlich war er zu all dem dazu noch taubstumm. Er war gequält, er hat arg gelitten, aber er konnte niemandem davon erzählen. Konnte wahrscheinlich auch keine ermutigenden Worte hören oder tröstenden Worte hören. Was für ein furchtbarer Zustand. War wie im Gefängnis, wie ein Fisch, der im Aquarium drin ist, eingesperrt in seinem Leid. Wir lesen hier, dass er öfter versucht hat, sich selbst umzubringen. Es war wirklich der Dämon in ihm drinnen, der wollte ihn töten, hat ihn einmal ins Feuer geworfen, dann wieder ins Wasser geworfen. Können wir uns das bildlich vorstellen, die hatten diese offenen Lagerfeuer. Und dieser Sohn, wo er plötzlich anfängt, in seine Anfälle zu bekommen und sich in das Feuer hineinwirft. Wahrscheinlich war der mit Narben bedeckt, dieses Kind, von diesen Brandwunden. Das ist das wahre Gesicht. Das ist die wahre Absicht von Satan. Und Leute, diesen Mächten lieferst du dich aus, wenn du mit okkulten Dingen spielst. Wirklichkeit ist, du wirst zu einem Spielzeug von diesen Mächten. Nicht umgekehrt. Es ist eine furchtbare Situation, in die Jesus hier kommt. Es ist kein Wunder, dass der Vater verzweifelt war. Und das war seine letzte Hoffnung. Dieser verzweifelte Vater kommt mit seinem Sohn zu den Jüngern. Und die konnten den Dämon nicht austreiben. Die Jünger konnten nicht helfen. Oh Mann, wahrscheinlich waren die Jünger verstört und sie waren gedemütigt. Vielleicht sogar verletzt von diesem jungen Mann. Vielleicht war er gewalttätig. Und dann waren da auch noch die Schriftgelehrten in der Volksmenge. Und wir können die sehen, wie sie die Jünger auslachen. Sie verspotten und sagen, hier, seid alle nur Heuchler. Seid Betrüger, genauso wie euer Jesus. Ist nichts dahinter. Es ist alles nur Betrug, was sie hier treibt. Wo ist Gottes Kraft? Und wir lesen sie strittend mit den Jüngern in der Parallelstelle. Und dann war da die Volksmenge, diese ganze Gruppe von den sensationsgierigen Gaffern, die dieses Schauspiel betrachten. Und in dieses Chaos rein kommt Jesus mit den drei Jüngern, die mit ihm auf dem Berg waren. Was für ein Kontrast es ist zu der Herrlichkeit oben auf dem Berg, zu dem Licht, das sie gesehen haben. Und als der Vater diese Geschichte erzählt, reagiert Jesus im Vers 17 und er sagt, ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein, bis wann soll ich euch ertragen? Es war ein ungläubiges Geschlecht. Da hatten wir mal die religiösen Leiter, die haben gesagt, Jesus wirkt durch dämonische Mächte. Und dann hatten wir die Volksmengen, die skeptisch waren und die Jünger, die so wenig geschnallt haben, die nicht helfen konnten. Und sogar der Vater, lesen wir in Lukas Evangelium, er kommt zu Jesus und sagt, wenn du kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Und Jesus sagt, wenn ich kann, dieser Unglauben, auf den er getroffen ist. Es war ein ungläubiges und verkehrtes Geschlecht oder wir können sagen eine perverse Generation. Und das geht eigentlich immer Hand in Hand. Unglaube und Verkehrtheit oder Perversion. Dieses Wort verkehrt heißt eigentlich nicht so sehr, wo wir dran denken, an irgendwelche sexuellen Perversionen, sondern heißt mehr verkehrt, abgewichen von Gottes richtigem Weg. Und es geht immer Hand in Hand, Unglaube und Abweichen von Gottes Weg. Und ich lese diese Worte und ich denke mir, das trifft ganz sicher auf unsere Generation zu. Jesus könnte das genauso über uns sagen. Man ist eine ungläubige Generation, verkehrte Generation, verkehrt, pervers, abgewichen, pervers im Denken, im Herzen, im Lebensstil. Ich meine, das, was richtig ist, wird heute oft als verkehrt und als eng und als altmodisch hingestellt. Und auf der anderen Seite, das, was falsch und pervers und zerstörerisch ist, das wird akzeptiert und wird als gut und als richtig und als cool hingestellt und alle tun das. Ich denke, die Spitze von dem Eisberg sehen wir in diesem Wahlkampfplakat. Ich weiß nur, ob ihr das gesehen habt, dieses Wahlkampfplakat von den Grünen, wo sie für ihre homosexuellen Agenda werben. Und das sind diese nackten Menschen auf dem Plakat, die gegenseitig ihre Oberweiten da betatschen. Ich meine, wie schlimm kann es noch werden? Soweit ich mich erinnern kann, das hat es noch nie gegeben, dass im Wahlkampf mit Nacktfotos Werbung gemacht wird. Wir sollten den Leuten schreiben. Ich habe schon getan. Ich habe sie gefragt, ob ihnen aufgefallen ist, dass Kinder in unserem Land rumlaufen. Und ob sie ihren Kindern Nacktfotos ins Kinderzimmer hängen. Und wenn nicht, dann sollen sie auch unsere Kinder damit verschonen. Und nicht nur die Kinder, ich meine für mich ist es ein Problem. Nacktfotos haben im Wahlkampf nichts verloren, aber das zeigt uns, wie pervers unsere Generation schon ist. Wie weit abgewichen. Ich meine, abgesehen davon, dass sie hier Werbung machen für einen perversen, zerstörerischen, sündigen Lebensstil und das als positive Errungenschaft hinstellen. Aber so tief ist unsere Generation gesunken. Sogar Parteien, die Vorbilder sein sollten, mit solchen Dingen arbeiten. Wir haben bald Wahlen. Seht euch gut an, wen ihr wählt. Ich denke, es ist wichtig für uns Christen. Ja, oft müssen wir das kleinere Übel wählen. Ich glaube nicht, dass es die christliche Partei gibt. Aber schaut euch es gut an. Ich persönlich glaube, dass wählen zu gehen, die richtige Wahl zu treffen, dass es ein Teil von unserer Nächstenliebe ist. Die Welt kann immer unterscheiden. Welt weiß nicht mehr, was richtig und was falsch ist, aber wir können es. Wir haben Gottes Wort, wir haben Gottes Maßstab. Und meine persönliche Überzeugung ist, dass jeder Christ wählen gehen sollte. Wir können beurteilen und können auch sagen, hey, das, was kommt dem, was Gott sagt, noch am nächsten? Wer steht noch am meisten dafür ein? Ich glaube, wir sollen da nicht faul sein, wir sollen diese Dinge prüfen. Ich möchte euch ermutigen, wählen zu gehen. Wir müssen gar nicht die Wahlplakate anschauen, wir brauchen nur fernschauen. Ich meine, Unzucht, Ehebruch wird als normal hingestellt im Fernsehen. Es gibt ja kaum mehr einen Kommissar, der verheiratet ist und treu ist. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Es wird schon so selbstverständlich, dass uns das gar nicht mehr auffällt, oft, denke ich. Wie viele nackte Menschen habt ihr schon im Fernsehen oder in Filmen gesehen? Wie viel Unzucht. Und irgendwie, weiß nicht, wir stumpfen ab irgendwie. Es war so ein romantischer Film. Und uns stören diese Dinge gar nicht mehr. Aber das versaut nicht nur unsere Gedanken, sondern es prägt auch das Bild von Sexualität. Und das, was okay ist, das, was nicht okay ist, und präsentiert gerade unseren jungen Menschen auch dieses verzerrte, völlig unrealistische Bild von, wie Beziehungen ausschauen können und wie Beziehungen gelingen können. Und es ist eine Realität. Und dabei geht in unserem Land jede zweite Ehe kaputt. Frag mich, ob da ein Zusammenhang besteht. Aber nicht nur in dem Bereich Sexualität, auch Gewalt. Der amerikanische Medienwissenschaftler Joe Gröbel hat herausgefunden, dass pro Woche ungefähr 4000 Leichen im Fernsehen zu sehen sind in Amerika. Und der amerikanische Psychologenverband, die haben herausgefunden, dass der durchschnittliche 12-Jährige bei bereits 18.000 Fernsehmorden dabei war. Und ich glaube, bei uns ist es wahrscheinlich nicht mehr viel besser. Der durchschnittliche Deutsche sieht 200 Minuten pro Tag fern. Überlegt euch das mal. Über 3 Stunden. Das sind um die 22 Stunden in der Woche. Wenn einer 70 Jahre alt wird, hat er wahrscheinlich 10 Jahre seines Lebens vorm Fernseher verbracht. Okay, wenn die Welt das macht, aber ich frage mich, haben wir Christen Zeit für das Zeug? Denkt dran, was wir alles machen könnten,
Bibel lesen. Wir könnten Bibelschule machen. 10 Jahre.
In unsere Familien investieren, Zeit mit dem Partner verbringen, mit den Kindern. Und ich bin halt prinzipiell gegen das Fernsehen. Aber ich glaube, viele von uns haben verlernt, mit dem Medium richtig umzugehen. Wir Christen verschwenden viel zu viel Zeit damit. Und wir könnten genauso über das Internet reden. Ich persönlich habe keinen Fernseher, aber das Internet kann genauso eine Zeitverschwendung sein. Es gibt so viele interessante Dinge da draußen und kann Stunden verbringen. Aber haben wir wirklich Zeit dafür? Wenn zur gleichen Zeit wir keine Zeit haben, die Bibel zu studieren oder in Gemeinschaft zu kommen oder zu beten mit der Familie. Und die Ehen gammeln so dahin und die Jugendlichen stürzen ab. Haben wir Zeit dafür, als Eltern, als Vorbilder in der Gemeinde? Ich glaube, wir müssen aufwachen von unserem Schlaf, wir Christen. Gott schenkt uns so viele offene Türen. Diese Jugendgottesdienste. Letztes Mal hat sich wieder ein Mädchen bekehrt. Pro Christ, die Jesus Night im nächsten Jahr. Sieht so aus, als hätten wir eine offene Tür, in David und der Peggy zu helfen, in Kaiserslautern eine neue Gemeinde zu gründen. Der Herr schenkt uns viele offene Türen. Aber sind wir geistlich bereit? Sind wir Soldaten, die bereit sind zu stehen? Ich meine, wenn wir vorangehen, wissen wir, dass auch Widerstände kommen werden im geistlichen Bereich. Sind wir bereit dafür? Oder verschwenden wir Zeit? Von was lassen wir uns beeinflussen? Wir leben in einer verkehrten und ungläubigen Generation. Ich persönlich glaube auch, dass viele von euch Eltern zu wenig involviert sind im Leben eurer Kinder. Müsst ihr euch dafür interessieren, was sie anschauen, was sie hören, was sie anziehen. Weil manche Mädels rennen rum, wo du denkst, warum ziehen sie überhaupt noch was an? Ich kann auch meiner Tochter nicht sagen, das darfst du nicht tragen. Warum nicht? Müsst ihr euch interessieren, was die Kids in der Schule lernen, mit wem sie rumhängen? Irgendwie, wir sind beeinflusst von diesem ganzen anti-autoritären Erziehung, macht was ihr wollt, denken. Nee, die Bibel sagt, dass die Eltern vor allem für die Kinder verantwortlich sind. Nicht die Gemeinde, nicht die Schule, sondern die Eltern. Und wenn wir unsere Jugendlichen nicht auf Gott hinweisen und denen vermitteln, was richtig und falsch ist, wird es niemand tun. Ganz sicher nicht diese Welt. Ich meine, schaut euch an, in der Welt das Zusammenleben vor der Ehe ist schon die Norm. Wir sehen diesen Anstieg von Okkultismus unter den Jugendlichen. Es fängt an mit T-Shirts, mit so dämonischen Aufdrucken drauf, mit Tätowierungen in dieselbe Richtung und geht bis hin zu satanischen Sitzungen. Da ist diese Faszination da an dunklen Mächten. Es gibt diesen Gruppendruck mitzumachen bei dem ganzen Schrott. Sei es sexuelle Freizügigkeit, sei es Okkultismus, sei es Drogen, Alkohol. Wir sehen die Jugendlichen heute, dass sie desorientiert sind und gelangweilt und kaputt sind. Ich habe erst vorgestern, habe ein Mädchen getroffen, die damals, wo ich hier hergekommen bin, das erste Mal, eins von den Mädeln waren, die ab und zu mal vorbeigekommen sind. So, ich weiß nicht, 13, 14, wird sie damals gewesen sein. Und die dann in die ganze Szene, Partyszene und Jungs und ich habe sie getroffen und hat sie fast nicht mehr erkannt. Jetzt eine junge Frau heute. Aber hat keinen Bock mehr auf die Schule, gerade im letzten Jahr. Keine Ahnung, was sie machen soll. Völlig gelangweilt. Keine Vision mehr für ihr Leben. Und es ist traurig, du schaust in diese toten Augen rein. Ist eine hübsche junge Frau, aber ist schon irgendwie verbraucht und illusionslos und kaputt. ist traurig. Und unsere Jugendlichen, die wenden sich Alkohol und Drogen zu und Sex von einer Beziehung zur nächsten, werden wirklich beziehungsunfähig und das geht hin bis zum Selbstmord. Die Selbstmordstatistik von 1998 sagt uns, dass über 11.000 Menschen, 11.648 Menschen Selbstmord begangen haben in Deutschland. 1998. Ich nehme fast an, dass es gestiegen ist in den letzten Jahren. Und 764 davon waren unter 25. Und wir wissen, dass auf einen durchgeführten Selbstmord 20 bis 30 Versuche kommen. Satan macht eine gute Arbeit, um unsere Jugendlichen zu zerstören, wie diesen jungen Mann hier in unserer Geschichte. Und was tun wir? Was tust du? Was tue ich? Wenn unser Leben unter Druck gerät und wenn wir schlechte Entscheidungen gemacht haben, Kompromisse eingegangen sind, gesündigt haben. Was tun wir, wenn wir vielleicht an dem Punkt sind, wo wir deprimiert sind? Illusionslos, fern von Gott. Und was tun wir als Eltern oder als Freunde, als Bekannte, wenn unsere Kinder in die Richtung gehen? Vielleicht sagst du, mein Kind ist besessen von irgendwelchen perversen, zerstörerischen Dingen oder Verhalten. Was tun wir? Ich meine, eins ist sicher, die weltliche Philosophie gibt uns keine Antwort. Weltliche Psychotherapie ist letztlich keine Hilfe. Was tun wir, wenn andere Menschen nicht mehr helfen können? Was, wenn sogar die Gemeinde oder der Pastor versagt? Wir müssen tun, was der Vater hier getan hat. Und das, was Jesus sagt. Im Vers 17 sagt Jesus, bringt ihn mir her. Bringt ihn her zu mir. Seht ihr, er, Jesus ist die Antwort. Er ist derjenige, der letztlich wirklich helfen kann, der wirklich befreien kann und vergeben kann und heilen kann. Das ist, was wir tun müssen. Wenn Menschen zu dir kommen, mit ihren Lasten, mit ihren Sorgen, mit ihren Sünden, dann gib nicht deine eigenen menschlichen Antworten. Das ist nicht, was sie brauchen. Verlass dich nicht auf deine menschlichen Methoden und deine menschliche Weisheit, sondern bring die Leute zu Jesus. Hey, das ist alles, was wir tun können. Und das ist das Beste, was wir tun können. Die Menschen brauchen nicht dich. Brauchen auch nicht den Pastor letztendlich. Brauchen nicht den Psychotherapeuten. Was die Menschen wirklich brauchen, ist Gott. Ist nicht irgendwelche Religionen, Religiosität, irgendwelche Rituale, sondern den lebendigen Gott. Und seine Wahrheit, seine Gnade. Und müssen seine Kraft erleben. Und wir haben das Vorrecht, dass wir Menschen auf unseren lebendigen Gott hinweisen dürfen. Wie können wir Menschen zu Jesus bringen? Wie könnt ihr eure Kinder zu ihm bringen? Naja, betet für sie. Betet mit ihnen, wenn es möglich ist. Lies ihnen das Wort Gottes vor. Macht Andachten als Familie. Redet mit ihnen über geistliche Dinge. Bringt sie in die Gemeinde. Und was wichtig ist, seid ein Vorbild. Und das gilt nicht nur für die Eltern. Ich glaube, das gilt für jeden von uns als Gemeinde. Es ist so notwendig heute, dass unsere Jugendlichen starke Vorbilder haben. Starke Männer und Frauen im Herrn. Gottesfürchtige Menschen. Es gibt so wenige davon. Es gibt viele Religiöse, aber so wenige, die wirklich ernsthaft sind. Ich muss sagen, das ist ein Mann, der Gott liebt, der begeistert ist. Der Gott wirklich voll hingegeben ist. Oh Mann, das ist eine Frau, die wirklich betet. Hingegeben ist. Untergeordnet ist. Ich denke an den Hiob. Vom Hiob heißt es, er stand jeden Tag früher auf. Und opferte Brandopfer nach ihrer Zahl, das heißt für seine Kinder. Denn Hiob sagte, vielleicht haben meine Söhne gesündigt und in ihrem Herzen Gott geflucht. Tag für Tag. Ich glaube, wir müssen Tag für Tag unsere Kids abdecken, geistlich, im Gebet. Wir müssen geistliche Vorbilder sein. Weißt du, wie es euch geht? Mich überführt es persönlich. Wie viel näher müssen wir bei Jesus sein und beeinflusst von ihm sein und gestärkt und gereinigt von ihm? Mann, ich sehe noch so viele sündige Tendenzen in meinem Leben. So viel Schrott, der in meinen Gedanken ist. Und Gott, helfe uns, dass wir ausgerichtet sind auf ihm. Dass wir stark sind. Dass wir begeistert sind von ihm. Dass wir nicht abgelenkt sind von irgendwelchen Dingen oder Zeit verschwenden mit irgendwelchem Schrott. Nicht nur um unser selbst willen, sondern auch um der anderen willen. Dass wir Vorbilder sind. Und wir können nur das weitergeben, was wir empfangen haben. Von Jesus. Wir können nur über geistliche Dinge reden, wenn wir selber Zeit mit dem Herrn verbracht haben. Wenn er zu uns gesprochen hat, dann können wir sagen, hey Kids, hört mal zu, was Gott mir gezeigt hat. Ist das nicht wahr? Aber es fängt mit uns persönlich an. Wir müssen zu Jesus kommen. Und dann müssen wir die Menschen, die beladen sind, die leiden, wir müssen sie zu Jesus hinbringen. Jesus sagt, bringt ihn mir her. Und im Vers 18, Jesus bedrohte ihn und der Dämon fuhr von ihm aus und von jener Stunde an war der Knabe geheilt. So radikal kann Jesus Leben verändern. Wirklich, alles was du tun musst, ist zu ihm kommen, dich ihm ganz hingeben. Und er kann verändern, er kann heilen, er kann wiederherstellen. Preis dem Herrn. Ich meine, dieses Kind, was so gequält war, so kaputt war. Jesus hat ihn geheilt. Wunderbare Kraft Jesu. Seine Gnade. Zum ersten Mal in seinem Leben war es diesem Jungen möglich, ein normales Leben zu leben. Weil er zu Jesus gekommen ist. Und irgendwie können wir das alle bezeugen. Wie Jesus uns berührt hat. Und wie Jesus uns geheilt hat und immer noch heilt. Und vergeben hat und erlöst hat und fähig macht, ein normales Leben zu leben. Ein Leben in Beziehung mit Gott. Uns frei zu machen von all diesem Schrott der Welt. Und ihr könnt dieses Buch Harvest lesen, was wir haben. So über die Geschichte der, eigentlich sind es vor allem Zeugnisse von Calvary Chapel Pastoren. Wie Gott sie aus Drogen und aus dem größten Mist herausgeholt hat und Leben verändert hat und geheilt hat. Ich finde es wunderbar, Jesus ist so mächtig, er ist so fähig zu heilen und zu retten und zu verändern. Aber wenn wir nur zu ihm kommen, wenn wir nur Menschen zu ihm bringen. Wir brauchen das. Wir brauchen eine neue Jesus-Bewegung. Wie damals, wo Menschen zu Jesus kommen und geheilt werden und geheiligt werden. Wir haben gesungen, Holiness is what I long for. Heiligkeit ist das, wonach ich mich sehne. Und Heiligkeit ist das, was ich brauche. Heiligkeit ist das, was Gott von mir will. Oh Mann, das ist das, was wir brauchen. Heilig sein heißt heil sein. Wie viel mehr wir das brauchen. Schlüssel ist Jesus. Dass wir ihm nahe sind. Dass wir zu ihm kommen. In unserer stillen Zeit als Familie. Mit den Menschen, die um uns herum sind, dass wir sie auf Jesus hinweisen. Das ist der Schlüssel für Heilung dieser ungläubigen und verkehrten Generation. Vers 19. Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Markus erzählt uns, das war später in einem Haus, wo die Jünger zu ihm gekommen sind. Und sie stellen diese gute und wichtige Frage, die Schlüsselfrage für die Jünger. Und nicht nur für die Jünger, sondern auch für uns. Die Frage, warum haben wir diesen Dämon, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Warum sind wir oft so machtlos als Nachfolger Jesu? Warum sind wir manchmal so oder oft so uneffektiv und so schwach? Das ist eine gute Frage. Warum haben wir ihn nicht austreiben können, sagen die Jünger? Das ist eine berechtigte Frage. Zuvor haben sie das getan. Kapitel 10 haben wir gelesen, als Jesus seine 12 Jünger herzugerufen hat und er gab ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Ich meine, diese Jünger hatten Autorität von Jesus, aber sie haben diese Autorität nicht eingesetzt, sie hatten nicht den Glauben, sie auszuüben. Seht ihr das an? Das Problem war nicht der Dämon. Obwohl es scheint, dass es einer war einer höheren Ordnung. Auch da gibt es wie bei den Engeln verschiedene Ränke, könnten wir sagen, Rangordnungen. Aber das Problem war nicht der Dämon. Der hatte wirklich nichts mitzureden bei der ganzen Sache. Jesus sagt, er muss er raus. Wir in Jesu Vollmacht im Glauben auf ihn sagen, er muss er raus. Der hat nichts zu diskutieren. Das Problem waren auch nicht die Umstände. Der Junge, dass der so arg belastet war oder dass die Schriftgelehrten zugesehen haben oder was immer. Das Problem lag bei den Jüngern selbst. Jesus sagt, es war ihr Mangel an Glauben, ihr Mangel an Vertrauen. Es war ihr Mangel an Gebet, an Disziplin. Wir können es zusammenfassen und sagen, das Problem war der Mangel der Jünger an Nähe zu Gott. Das war das Problem. In Vers 20, er, Jesus, aber spricht zu ihnen wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin. Und er wird sich hinwegheben. Und nichts wird euch unmöglich sein. Diese Art aber fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Die logische Reaktion der Jünger wäre, dass sie sagen, aber Jesus, der ist zu uns gekommen mit seinem besessenen Sohn. Wir hatten keine Zeit zu beten und zu fasten. Das ist genau der Punkt. Wir wissen nie, wann Gott uns eine Gelegenheit gibt, anderen zu dienen. Wir wissen nie, wann Gott eine Tür auftut. Wir wissen nie, wann der Feind angreift, wann Katastrophen oder schwierige Situationen über uns hereinbrechen. Und wenn wir dann versuchen, unser Leben in Ordnung zu bringen mit dem Herrn, dann ist es zu spät. Dann ist die Gelegenheit vorbei. Was Jesus hier lernen will, ist, dass wir immer bereit sein müssen. Dass wir immer geistlich fit sein müssen und stark sein müssen und in Verbindung mit Jesus. Die Bibel sagt uns, betet alle Zeit. Ohne Unterlass. Es geht hier um einen Lebensstil. Wir müssen immer nahe bei ihm sein. Immer ein offener, ein reiner Kanal sein für ihn, den er gebrauchen kann. Immer im Gleichklang mit ihm. Jesus sagt, der Schlüssel ist beten, das heißt Gemeinschaft mit ihm und fasten, das heißt loslösen von unserem Fleisch und selbst verleugnen. Es geht nicht darum, Gewicht zu verlieren. Es geht darum, Ablenkungen auszuschalten, dass wir Zeit mit Jesus verbringen können. Dass uns die Gemeinschaft mit ihm so wichtig ist, dass wir auf was weniger Wichtiges verzichten. Und ja, das kann ein Abendessen sein, aber das kann genauso gut Fernsehen sein oder ein Hobby sein oder sonst was. Das ist der Schlüssel zu geistlicher Fitness. Das ist der Schlüssel, stark zu sein im Glauben. Nämlich, dass wir Jesus nahe sind. Nahe bei ihm. Dass wir Zeit im Wort verbringen und im Gebet. Dass wir uns selbst verleugnen und ihm zur höchsten Priorität machen in unserem Leben. Dass wir keine Kompromisse eingehen, sondern ein heiliges Leben leben. Jakobus drückt es so aus im Jakobusbrief im Kapitel 4. Er sagt, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Das ist der Schlüssel, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Und er sagt weiter, säubert die Hände ihr Sünder und reinigt die Herzen ihr Wankelmütigen oder ihr mit geteiltem Herzen. Das war das Problem der Jünger, sie waren nicht nahe bei Gott. Sie waren wankelmütig, hatten zweifelnde Herzen, geteilte Herzen. Warum? Warum haben sie nicht gebetet? Warum haben sie nicht gefastet? Warum waren sie fern von Gott? Warum haben sie nicht auf die Verheißung Jesu vertraut, auf seine Vollmacht und diesen Dämon ausgetrieben? Warum haben sie nicht dieses Wort des Glaubens gesprochen? Die Bibel sagt uns nicht, warum. Warum sie nicht gebetet haben, warum sie nicht geistlich fit waren, wir können nur raten. Vielleicht war es deswegen, dass sie eifersüchtig waren auf die anderen drei Jünger, die mit Jesus auf den Berg gehen durften. Wir wissen, dass sie immer gestritten haben, wer der Größte ist unter ihnen. Vielleicht waren sie eifersüchtig. Vielleicht haben sie gesagt, warum immer Petrus und Jakobus und Johannes? Immer die drei, immer Petrus und Jakobus und Johannes. Warum nicht wir? Warum dürfen die immer zu den besonderen Anlässen mit Jesus auf den Berg hochgehen? Warum dürfen die immer die besonders coolen Wunder erleben? Immer Petrus und Jakobus und Johannes. Warum nicht wir? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in dieses Denken reinfallen. Das ist ein wirklicher Killer, wo wir auf andere schauen und warum nicht wir? Gott, warum segnest du sie? Dass wir unsere Augen von Gott wegrichten und auf uns selbst und in dieses Selbstmitleid reinfallen. Nicht länger sagen, Vater, dein Wille geschehe, sondern dass wir sagen, Gott, warum passiert nicht meiner? Warum nicht ich? Und wir haben dieses geteilte Herz und dieser Unglaube, diese Selbstsucht. Wir beschweren uns, statt dass wir auf Jesus vertrauen. Warum darf immer er lehren und nicht ich? Warum kriegt er eine Gehaltserhöhung oder wird befördert und nicht ich? Gott, warum schenkst du ihr einen Ehemann und nicht mir? Oder ihm eine Frau und nicht mir? Warum, Herr? Und wir kritisieren Gott und beschweren uns bei ihm und zweifeln an ihm, zweifeln an seiner Liebe, anstatt ihm zu vertrauen und zu ruhen in seinem Plan. Ihm zu vertrauen. Wenn wir anfangen, in dieses Denken reinzukommen, dann entfernen wir uns in unserem Herzen von Gott. Und werden vielleicht sogar verbittert gegen ihn und auch gegen unsere Mitmenschen. Und das ist keine gesunde Sache. Vielleicht war Eifersucht gegen die anderen Apostel das Problem. Vielleicht war es, weil ihre Erwartungen nicht eingetroffen sind. Vielleicht, weil sie diese Dinge, die Jesus gesagt hat, nicht verstanden haben. Kapitel 16 haben wir gelesen, dass Jesus von der Zeit an begann, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen muss und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden muss und getötet werden muss, aber dass er auferstehen wird am dritten Tag. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Und sagte, Gott behüte dich, Herr, das wird dir nicht widerfahren. Sollten sie nicht hören. Oh, Jesus, ich verstehe nicht, was du tust. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Was, Verfolgung statt dein Reich auf dieser Erde und wir werden mit dir herrschen und Kronen tragen und alle werden uns bewundern, weil wir deine Minister sind? Oh, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Das verstehe ich nicht, Jesus, wovon du redest. Oh. Kann ich mich wirklich verlassen auf Jesus? Mann, was, wenn ich ihm vertraue und dann wird es nicht funktionieren? Was, wenn ich einen Schritt im Glauben mache und er wird mich nicht versorgen, wie er es verheißen hat? Und ich werde bankrott gehen. Vielleicht haben die Leute recht, die sagen, dass ich zu radikal bin. Vielleicht brauche ich einen Plan B, falls sein Plan A nicht klappt. Und Satan liebt es, dass er Gottes Treue und Gottes Fürsorge in unserem Leben in Zweifel zieht. Dass wir in dieses Denken reinkommen, ja, Gott war treu in der Geschichte zu Abraham und zu Isaak und zu Jakob und zu Mose und Paulus und den Aposteln und im Leben von Markus und von Manfred, aber ich werde der erste Mensch sein, den er im Stich lässt. Ich werde der erste sein, den er hängen lässt. Ach, kann ich ihm wirklich vertrauen? Und Satan setzt diese Gedanken in unseren Kopf. Wir werden ängstlich und wir werden unsicher. Wo Jesus doch verheißen hat und gesagt hat, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt noch, für euren Leib, was ihr anziehen sollt, sondern trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird dies alles euch hinzugefügt werden.
Hey, du, mach deinen Fokus,
Gottes Willen zu tun. Und gib dein Leben voll hin zu dem, wozu er dich berufen hat. Und er sagt, er wird sich um den Rest kümmern. Aber wenn wir beginnen, so ängstlich zu werden und zu zweifeln, fangen wir auch an, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, weil ich brauche einen Plan B, falls Jesus mich hängen lässt. Und fangen wir an, uns innerlich von ihm zurückzuziehen. Es ist wie jemand, der sich nicht sicher ist, ob seine Bank pleite geht oder nicht. Was wird er machen? Er wird vielleicht sein Konto aufrechterhalten, aber ein bisschen was drauflassen. Aber er wird das meiste abheben und irgendwo anders einlegen. Weil falls seine Bank zusammenbricht, hat er immer noch das andere, worauf er zurückfallen kann. Genauso in unserer Beziehung mit dem Herrn. Wir können unser Vertrauen von Jesus abziehen, von Jesus zurückziehen und auf uns selbst oder andere Menschen oder andere Sicherheiten verlagern. Und dann sind wir nicht mehr Gott voll hingegeben. Dann sind wir solche Menschen mit geteilten Herzen. Menschen, die sich plötzlich auf ihre eigene Kraft, auf ihre eigene Weisheit, auf ihre eigenen Sicherheiten und deine Tricks, die wir so haben, verlassen. Und das ist, was Angst tut. Wir werden unempfänglich für Gott, ziehen uns zurück, haben plötzlich nicht mehr denselben Eifer, werden gleichgültiger. Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Wenn du dein Vertrauen, deine Sicherheit von Jesus abziehst und andere Dinge, dann wird dein Herz folgen. Deswegen sagt uns die Bibel, dass es so wichtig ist, dass wir uns auf den Herrn ausrichten. Wirklich täglich, beständig. Diszipliniert, in seinem Wort, diese Gemeinschaft mit ihm. Wir müssen uns auf ihn ausrichten. Angst und Zweifel machen uns auch unfruchtbar für das Reich Gottes, wie diese Jünger. Falls das der Grund war, konnten diesem Jungen nicht helfen, konnten nicht mehr Frucht bringen, nicht mehr effektiv dienen. Vielleicht haben sich die Jünger nicht mehr auf seine Verheißung verlassen, dass er gesagt hat, ich gebe euch Autorität, die Dämonen auszutreiben, dass er Vollmacht gegeben hat über die Dämonen. Vielleicht haben sie sich auf ihre eigenen Formeln, ihre eigenen jüdischen Austreibungsrituale und Beschwörungen vertraut und haben Gottes Wort nicht im Glauben an Jesus gesprochen. Was immer der Grund war, die Jünger hatten ihr volles Vertrauen auf Jesus verloren, waren kleingläubig geworden, haben begonnen, sich zurückzuziehen von ihm, haben nicht mehr gebetet, nicht mehr gefastet. Und sie waren schwach, waren uneffektiv fürs Reich Gottes, konnten den Dämon nicht austreiben. Ich glaube, sie hätten es können, wenn sie diese Autorität in Anspruch genommen hätten. Wenn sie es getan hätten, wäre es kein Problem gewesen. Wie gesagt, der Kerl musste raus, ob er will oder nicht. Jesus ist so viel stärker, seine Autorität. Aber sie hatten nicht das Vertrauen, das zu tun. Sie hatten nicht das Vertrauen, sich voll auf Jesus einzulassen. Sie hatten nicht diesen aktiven Glauben, der die Verheißung in Anspruch nimmt. Das kann auch uns passieren in unserem Leben. Ja, äußerlich hat man nichts gemerkt. Aber innerlich haben sie sich entfernt vom Herrn. Ja, sie hatten Glauben. Und auch wir können Glauben haben, intellektuell, wo wir sagen, ja, wir haben das richtige Glaubensbekenntnis. Es ist okay, was die Bibel sagt, das stimmt alles. Aber gleichzeitig uns nicht voll darauf einlassen. In unserem praktischen Leben. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ja, ich glaube, dass das Eis mich tragen kann, oder ob ich einen Schritt auf das Eis raus mache. Das ist ein Riesenunterschied. Was ist die Lösung? Die Lösung ist, dass die Jünger und auch wir den Fokus zurückrichten müssen auf den Herrn. Wir müssen uns wieder entscheiden, ihm zu vertrauen und uns wieder ihm nahen. Diese Zeit mit ihm, Zeit in seinem Wort, im Gebet, in Gemeinschaft mit anderen Christen, Abendmahl feiern. Jesus sagt den Jüngern mit anderen Worten, Leute, ihr müsst neu lernen, mir zu vertrauen. Im Vers 20, er sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich hinweg von hier dorthin, und er wird sich hinwegheben. Und nichts wird euch unmöglich sein. Verwendet dieses Bild, und ich glaube, Jesus hat vielleicht so ein kleines Senfkorn aufgehoben, so ein kleines Körnchen. Er hat gesagt, wenn ihr einen Glauben habt, der so groß ist, dann könnt ihr diese Berge versetzen. Ich glaube, er hat sich umgedreht, hat auf den Berg Hermon, den größten Berg dort in Israel, gedeutet. Er sagt, wenn ihr so einen kleinen Glauben habt, könnt ihr Berge versetzen. Berge waren immer ein Bild für Probleme, für unüberwindbare Schwierigkeiten. Leute, ihr braucht nur einen kleinen Glauben, um große Dinge für Gott zu tun. Ja, wenn ihr größeren habt, könnt ihr noch größere tun. Aber Jesus sagt, ein kleiner Glaube kann viel vollbringen, will ich sagen. Das kleine Senfkorn. Das kleinste Korn. Aber es hat ein Potenzial, sehr groß zu wachsen. Jesus hat es als Gleichnis gebraucht, als er über das Reich Gottes geredet hat. Nur kleiner Glaube, nur kleines Korn, aber Potenzial zu wachsen. Es ist nicht so sehr die Größe unseres Glaubens. Es ist vor allem das Objekt, auf das wir unseren Glauben setzen. Und das ist das Problem, wo die Faith Teacher oder diese Wort des Glaubenslehrer, wo die ihre Theologie verkehrt haben, in die falsche Richtung rennen. Die glauben so, du musst deinen Glauben größer machen. Und es ist fast magisch irgendwie, wenn du deinen Glauben richtig einsetzt, dann. Ihr sagt, es ist nicht so sehr die Größe unseres Glaubens. Es geht vielmehr um das, auf wen du vertraust. Seht ihr, wenn du kannst sagen, du kannst hundertprozentigen Glauben haben, dass das Eis dich tragen wird. Und wenn es nur so dünn ist, ist egal, wie groß dein Glaube ist, du wirst einbrechen. Auf der anderen Seite kannst du nur so einen ganz kleinen Glauben haben und kannst vorsichtig drauflaufen, vielleicht am Bauch drauf kriechen, aber wenn das Eis so dick ist, es wird dich tragen. Es ist nicht die Größe des Glaubens, es geht darum, wie groß ist das Objekt oder die Person, auf die du deinen Glauben setzt. Wir haben einen großen Gott. Hier sagt der neue Glaube nur so kleines. Dann könnt ihr Berge, diese ganzen Schwierigkeiten versetzen. Dann wird euch nichts unmöglich sein, sagt Jesus. Auch ein kleiner Glaube an einen großen Gott kann große Dinge vollbringen. Und Gott sagt hier nicht, dass er alles tun wird, was wir wollen, wenn er sagt, es wird euch nichts unmöglich sein. Nee, wenn ich auf Gott vertraue, dann werde ich seinen Willen für mein Leben annehmen und suchen. Ja, eingenommen sein von ihm, dieses ungeteilte Herz haben. Es geht nicht darum, Gott herumzukommandieren mit meinem Glauben. Aber Glaube kann Berge versetzen. Diese Berge von Schwierigkeiten. Glaube. Leute kommen zu uns. Sagen, das geht gerade ab in meinem Leben. Und oh, was soll ich tun? Ich kann sagen, vertrau dem Herrn. Ah ja, vertrau dem Herrn. Ist einfach. Vertrauen macht Schwierigkeiten einfach. Du musst einfach durchzugehen. Weil wir nicht mehr diesen Berg sehen, sondern wir sehen Gott. Und er ist viel größer als der Berg. Ich sage nur ein kleiner Glaube an einen großen Gott. So wie David, als er in schwierigen Umständen war und das ganze Volk war verbittert, lesen wir dort im 1. Samuel im Kapitel 30. Aber es heißt so, David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das ist, was wir tun müssen. Darf ich uns ermutigen heute Morgen, dass wir uns stärken in dem Herrn, in dieser ungläubigen und verkehrten Welt, in der wir leben. Ich will euch ermutigen, dass ihr euch ihm naht, täglich, in dieser stillen Zeit gemeinsam mit ihm, den ganzen Tag im Gespräch mit ihm, Zeit im Wort. Dass ihr euch ihm naht als Familie, wirklich dieser Lebensstil in Gemeinschaft mit dem Herrn. So dass wir stark sind, dass wir wie trainierte Soldaten sind, die auf den Einsatzbefehl warten, alle Zeit bereit. Hey Leute, wir wissen nicht, was morgen kommt. Wir wissen nicht, welche Krisen auf uns hereinbrechen oder auch welche Türen Gott uns öffnet. Wir wollen nicht so sein wie die Jünger, die kraftlos sind, nicht fähig sind zu stehen, nicht fähig sind, Unterschied zu machen in dieser Welt und im Leben von den Menschen, die zu uns kommen. Wir wollen bereit sein, uns stärken im Herrn, so dass wir stark sind und voll Glauben sind und bereit sind, wenn der Einsatzbefehl unseres Kommandanten kommt. Und so, dass wir Vorbilder sein können, gerade unseren jungen Menschen, Vorbilder sein können, dass wir stark mit Gott und für Gott stehen in dieser Welt, heiliges Leben führen, in Touch sind mit ihm, dass wir Frucht bringen können in dieser Welt. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für deine Ermutigung, so wunderbar zu sehen, wie dieser gequälte junge Mann frei wird, weil er zu dir kommt, Jesus. Diese Größe, diese Macht, die in dir ist, Gott. Wir danken dir, dass wir so einen Felsen haben in dir und dass du so fähig bist, Leben zu verändern. Das gibt uns Hoffnung, Herr, weil wir wissen uns, wir sind schwache Menschen. Aber wir können stark sein in dir, Gott. Es fordert uns aber auch heraus, dieser Text, und ermahnt uns. Gott, ich bitte dich, dass wir Menschen sind, die dir nahe sind. Herr, hilf uns. Du kennst unser Herz. Du kennst diese Kompromisse, Herr, die noch da sind. Du kennst diese Zeit, die wir verschwenden mit sinnlosen Dingen, manchmal vielleicht sogar perversen Dingen, Herr. Wir bitten dich, Herr, stärk unser Herz. Und Vater, gib uns das Verlangen, solche zu sein, die heilig sind, die gebrauchbar sind, die verfügbar sind für dich alle Zeit. Dass wir nicht Menschen sind, die hinterherlaufen. Wenn die Krisen kommen, dann die Panik kriegen und zu dir die Gelegenheiten versäumen, weil wir nicht bereit sind. Gott, wir wollen einen Unterschied machen in dieser Welt für dich. Wir danken dir für all diese wunderbaren Gelegenheiten, die du uns schenkst. Stärk uns, Herr. Und Vater, wenn wir uns entfernt haben in unserem Herzen von dir, wenn wir kleingläubig geworden sind, stärk uns in dir. Bring uns zurück an diesem Ort der Nähe und intimen Gemeinschaft und Kraft in dir. Beten um Schutz für unsere jungen Menschen in unserer Gemeinde. Beschütze sie von diesem Schrott, Herr, von diesem negativen, perversen Einfluss der Welt. Beschütze uns, Herr. Und mach uns stark in dir. Wir wollen beeinflusst werden von dir. Und ich danke dir, Herr, wenn wir nur, auch nur mit unserer schwachen Kraft, mit unserem kleinen Glauben an dir festhalten, dass du Berge versetzen wirst in unserem Leben, Situationen verändern wirst, Frieden geben wirst inmitten von schwierigen Umständen, dass du Menschen berühren wirst durch uns. Das ist unser Verlangen, das ist unser Wunsch, dass du verherrlicht wirst in unserem Leben. Hilf uns dabei, Herr. Zieh uns nah zu dir, Herr, darum bitten wir. In Jesu Namen. Amen.